Ja, nochmal anknüpfend heute Morgen an letzten Sonntag. Gott tut uns Gutes. Und ich habe nochmal ein Wort aus dem Propheten Jeremia. War ja ganz interessant, die erste Predigt im Januar vom Rainer Becker, die war ja auch aus dem Jeremia. Das wusste ich gar nicht, war auch nicht geplant. Ich hatte meine Texte schon so weit liegen. Und dann habe ich gedacht, na, das passt ja wunderbar zusammen. Und heute nochmal ein Text oder ein Vers in erster Linie. Leben aus dem Wort Gottes. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Jeremia hat dieses Wort in Kapitel 15 wirklich in seinem Leben durchbuchstabieren müssen. Dein Wort ist meistens Herzensfreude und Trost. Es ist seines Herzensfreude und Trost geworden, nachdem er erleben musste, wie die Menschen seines Volkes dieses Wort mit Füßen getreten hatten. Und damit ja auch Gott selbst. Jeremia hat schlimme Verfolgungen, den Kerker und sogar Todesdrohungen aus den eigenen Reihen ertragen müssen. Denn die Menschen, die das Wort Gottes hören sollten, das er zu ihnen verkündigt hatte, die wollten nicht hören. Und es gab Zeiten im Leben des Propheten, in denen er sich nicht sehnlicher wünschte, als nicht mehr so von Gott in die Pflicht genommen zu werden. Vielleicht spreche ich jetzt gerade allen aus dem Herzen, die in der Gemeinde eine Leitungsposition haben oder mal hatten. Herr, nimm mich doch nicht mehr so sehr in die Pflicht. Ich mag nicht mehr. Ich rede mir mundfusselig. Es passiert doch nichts. Ich bin der Buhmann der Nation oder der Gemeinde. Jeremia hatte es satt, darunter zu leiden, dass er die Menschen in die Entscheidung zu stellen hatte. Er wollte nicht mehr den Ruf zur Umkehr verkündigen und dann erleben, wie die Menschen Gott ablehnen und sein Wort mit Füßen treten. Er hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Hast du Gedanken schon mal gehabt? Brauchst dich nicht melden. Versteht ihr, Jeremia liebte Gott über alles. Das steht überhaupt nicht in Frage. Er liebte Gott von ganzem Herzen. Und er hat Gott mehrmals gebeten, ihn aus dieser Pflicht zu entlassen. Herr, lass mich. Und gleichzeitig litt er schwer unter der Ignoranz und Gottlosigkeit seines Volkes. Und ihr wisst ja, warum er so schwer litt. Nicht, weil die Leute nicht gehört haben, sondern weil er sich der Konsequenzen bewusst war, die dieses Nichthören mit sich brachte. Geht dabei nicht um Jeremia, es geht dabei nie um uns, sondern es geht immer um die Konsequenzen, die dieses Nichthören wollen mit sich bringen. Das macht einen fertig. Da kannst du noch so sehr gebettet sein in der Liebe Gottes und in seiner Gnade und in seiner Gegenwart. Es macht dich fertig. Am Ende war Jeremia wirklich am Ende. Er konnte nicht mehr, er wollte nicht mehr. Doch immer wieder wurde Gott für ihn zu seiner einzigen Zuflucht. Niemand sonst konnte ihm noch Trost und Hoffnung geben, für ihn selbst und auch für sein Volk nicht. Niemand sonst. Da war nur noch Gott. Gottes Wort war das Einzige, was seine Seele noch aufbauen konnte, ihr gut tun konnte. Das ist Leben aus dem lebendigen Wort Gottes. Und was für den Jeremia damals so überlebenswichtig war, das hat sich ja bis heute an Bedeutung nicht verloren. Aber überleg mal, kannst du das so nachvollziehen und unterschreiben? Ich habe hier nochmal eine andere Übersetzung, die Neues Leben. Deine Worte sind mein Leben. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Kannst du das unterschreiben? Ich möchte heute Morgen mal zwei Aspekte so unterstreichen. Das erste, dass Gott uns Gutes tut in seinem Wort. Es gibt ja unglaublich gute Worte, Segensworte in der Bibel. Wir haben vorhin eins gehört in der Schriftlesung, Psalm 23. Ah, ist das wunderbar. Wenn es dir schlecht geht und du liest Psalm 23, wie baut das auf? Der Herr ist mein Hirte. Was will ich denn noch mehr? Dies tut uns gut. Das ist eine Speise, die uns gut schmeckt. Die ist lecker. Da freuen wir uns drauf, wenn wir das zu uns nehmen können. Das ist wunderbar. Und wenn wir hineinschauen in die Bibel, ins Neue und ins Alte Testament, dann entdecken wir, dass in sehr vielfältiger Art und Weise das Wort Gottes uns vorgestellt wird, wie ein gutes Festtagsessen. Das alles dabei. Wie gesagt, Psalm 23 hat man gleich im Ohr, wie Gott uns den Tisch deckt, ein reich gedeckter Tisch. Gott versorgt uns nach Leib und Seele, Brot des Lebens, feste Speise. Die Bibel ist ja voll von Worten, die uns einladen zu einer gesunden geistlichen Ernährung. Und die Bibel macht uns auch deutlich, dass das Wort Gottes alle Vitamine, alle Nähr- und Ballaststoffe für sich behält, die wir zum geistlichen Wachstum benötigen. Da ist alles drin. Und dann wird aber auch deutlich, dass wir als Gemeinde, speziell auch als Verkündiger und Verantwortliche, die Aufgabe haben, dieses Wort Gottes als Speise auch gut dosiert und ausgewogen weiterzugeben. Sozusagen gut verdaulich machen, verträglich machen zur gesunden Weiterentwicklung des Glaubens. Ja, man könnte auch sagen, manchmal kaue ich euch was vor, damit ihr es besser schlucken könnt. Da redet die Bibel in sehr einfachen und unmissverständlichen Worten. Das Neue Testament, Paulus unterscheidet da zum Beispiel für die Kleinkinder, ist die Milch da, die Milchprodukte, für die Erwachsenen die feste Speise. Also die am Anfang stehen, die brauchen leichte Kost, und die schon lange dabei sind, denen kann er auch mehr zutrauen. Und die dürfen auch mal was zum Knabbern kriegen, was richtig durchgekaut werden muss. Das ist eine selbstverständliche Aussage, die sich dann natürlich auch im Leben der Gemeinde an irgendeiner Stelle niederschlagen muss. Und das ist unsere Verantwortung, die besteht darin, dass wir für eine gute Zubereitung und eine ausgewogene Ernährung sorgen, damit sich die Kinder Gottes gut entwickeln können. Heißt für uns auch, ein paar Begrifflichkeiten der Bibel mal übersetzen. Der Speiseplan des Wortes Gottes setzt sich zusammen aus Gesetz und Evangelium. Das heißt, das eine, das Evangelium, das ist der Zuspruch der Vergebung. Und gleichzeitig kommt aber auch die Aufforderung zur Hingabe des ganzen Lebens an Gott. In dem ersten haben wir kein Problem. Das Evangelium nehmen wir gerne entgegen. Den Zuspruch Gottes nehmen wir gerne entgegen. Vergebung, Versöhnung nehmen wir alles sehr, sehr gerne entgegen und dürfen das auch. Das sind Geschenke Gottes, wunderbar. Süß wie Honig. Tut uns richtig, richtig gut. Gestern Abend haben meine Frau und ich seit langer Zeit mal wieder Schokolade gegessen. So eine richtig schöne 70-prozentige Schokolade. Wir haben die ganze Tafel weggehauen. Das war so lecker. Aber das können wir nicht jeden Abend machen. Dann gehen wir aus dem Leim. Und wisst ihr, dann schmeckt es auch nicht mehr. Aber das dürfen wir haben. Das dürfen wir genießen. Einfach mal aufnehmen, genießen, wunderbar, sich gefallen lassen. Und das andere ist eben, neben dem Evangelium, die Aufforderung der Hingabe des ganzen Lebens. Da haben wir schon eher ein Problem. Das singen wir zwar gerne und auch sehr laut und kräftig mit, aber in der Praxis sieht das alles ein bisschen anders aus. In der Theorie klingt das sehr rund, aber in der Praxis, im Alltag der Gemeinde, ist das nicht immer leicht durchzuhalten. Denn es gibt eine Differenz zwischen Bedürfnis und Erfordernis. Bedürfnis und Erfordernis. Es gibt in der Gemeinde immer eine Differenz zwischen Lust auf und Notwendigkeit. Beispiel. Currywurst mit Pommes. Schmeckt mir unheimlich gern. Gab mal eine Zeit, meiner Ausbildung, da habe ich fast nur davon gelebt. Ich mag es immer noch unglaublich gern. Ich kann das montags essen, überhaupt kein Problem. Schmeckt mir auch noch am Dienstag. Und als jemand, der am Rande des Ruhrgebiets aufgewachsen ist, schmeckt es mir auch am Mittwoch. Ich meine richtige Currywurst. Nicht, was ihr hier verkauft, Bratwurst mit Ketchup. Das ist keine Currywurst. Ne? Ja, richtig, ja, das könnt ihr. Ihr Franken könnt Schäufele und all, aber das könnt ihr nicht. Das geht gar nicht. Nee. Da musst du ins Ruhrgebiet oder nach Berlin. Ein Berliner isst Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Currywurst. Hat ja kein Problem mit. Aber bist du am Freitag, da brauchst du mal was anderes. Freitag gibt's frisch. Ja. Ja, am Freitag schmeckt es nicht mehr. Am Freitag mag es keiner mehr. Da hat ja keiner mehr Lust drauf. Da gibt es auch eine Erfordernis. Und die sagt, ein bisschen Gemüse, ein schöner Salat oder ein Fisch ist auch gut. Brauche ich auch. Muss der Magen auch verdauen. Nicht nur Currywurst mit Pommes. Und das gilt ja nun für den Alltag und das gilt auch für das Leben in der Gemeinde. Wir haben Lust auf. Es tut uns gut, dieses und jenes Wort zu hören. Von der Liebe Gottes, von seiner Gnade. Und ich höre das auch manchmal so. Ich kriege das auch manchmal in Rückmeldung. Mensch, du musst mal mehr über die Liebe Gottes predigen vielleicht. Oder mehr über die Güte und Gnade und Zuwendung. Ja, mache ich gerne. Mache ich mehr. Von mir aus. Kein Problem. Aber wir müssen auch das andere hören. Sonst gibt es nämlich nur Currywurst von Montag bis Freitag. Wir müssen auch das andere hören. Wir müssen auch die Herausforderung Gottes hören. Das ist die Erfordernis. Die Erfordernis, sie sagt, es gibt nicht nur das eine. Du kannst nicht nur davon leben. Du kannst nicht von Currywurst leben. Oder von Schokolade, so lecker sie ist. Leben aus dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Vielleicht ist es gerade so der Kampf deines Alltags. Vielleicht sieht das so aus, dass du einen Zuspruch brauchst, des Evangeliums für den Alltag, in dem du für den Moment dich so richtig wohlfühlen kannst und sagen kannst, ja, das ist es, das ist der Zuspruch Gottes für mein Leben, das ist mein Wunsch, mein Traum, mein Ziel, hier kann ich Wurzeln schlagen. Und das ist in Ordnung. Das ist gut, weil es Gott gelingt, diese Worte in dein Leben hineinfallen zu lassen und dass sie Wurzeln schlagen. Und dass wir mit den Dingen, die uns bewegen, zu Gott kommen können. Gar keine Frage. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Gott redet auch oft über Veränderung. Veränderung, die er mit mir vorhat. Bedürfnis und Erfordernis. Gott versorgt mich mit seinem Wort und Leben aus dem Wort. Und das bedeutet, dass er mir mit der einen oder der anderen Stelle nochmal etwas auch zu beißen gibt. Und es ist auch wichtig, dass ich diese Speise annehme. Nicht nur das, was mir schmeckt. Ich merke das gerade so ein bisschen, wir sind als Christen in Deutschland so ein bisschen auf dem Weg, dass wir gerne uns das rauspicken, was uns gut tut und was wir wollen und was wir suchen. Und das, was Gott uns auch vor die Füße legt, was herausfordernd ist, ja, vielleicht sogar belastend ist, das lehnen wir ab. Und das ist falsch. Ich muss auch dieses Wort Gottes, das mich herausfordert und zur Veränderung ruft, zum Beispiel zur Veränderung meines Wesens oder meines Lebensstils oder meiner Frömmigkeit, auch das muss ich mir mal gefallen lassen. Und das ist häufig richtig, richtig altbackenes Schwarzbrot, auf dem man rumkauen muss. Das ist schwer verdaulich. Aber es gehört dazu. Beispiel. Ich wünsche mir eine einfache Lösung für meine schwierige berufliche Situation. Also am liebsten, dass sich die ganze Sache in Wohlgefallen auflöst und diese ganze Spannung und Anspannung nicht mehr da ist. Kennt ihr vielleicht. Und tatsächlich, Gott gibt mir durch sein Wort Kraft, dass ich diese Belastungen aushalten kann, dass ich das tragen kann. Er ermutigt mich. Ja, da gibt es Worte in der Bibel, die bauen mich einfach auf. Alle eure Sorgen werft auf ihn, ja. Wer für mich ist, kann niemand gegen mich sein und so weiter. Das sind alles, wow, toll, super. Und jetzt geht's mir gut und ich kann tragen. Ich kann aushalten, tatsächlich. Er nimmt mein Bedürfnis wahr. Aber er fordert mich auch heraus, etwas anderes noch als Lösung zu sehen. Und seine Lösungen sind nicht immer meine Lösungen. Manchmal gibt er mir da etwas zur Speise, an dem ich wirklich zu beißen habe. Er fordert mich heraus und sagt, was kannst du denn ändern? Ja, ich gebe dir Kraft durchzuhalten, aber was kannst du ändern? Wo bist du auch selbst schuld an dieser Situation? Was hast du dazu beigetragen, dass es so ist? Also wir sagen immer, die anderen sind es. Ja, das sind wir mal ganz schnell. Die anderen sind es. Die Kollegen sind es. Die Gemeinde ist es. Aber wo ist mein Anteil? Und da fordert Gott mich heraus und sagt, wo ist dein Anteil? Und das muss ich mir gefallen lassen. Und das ist eine Speise, die mag ich nicht. Gib's zu. Ess lieber Schokolade und Currywurst. Aber das Zeug mag ich nicht. Aber es ist ein gutes Wort. Und das muss man lernen. Es ist ein Wort, das uns hilft, den Alltag zu bestehen. Das ist wirklich Leben aus dem Wort Gottes. Ein anderes Beispiel. Ich leide an einer Schuld, an einer Sünde, die mich fesselt, die mich festhält. Vielleicht vergehe ich auch in Selbstmitleid. Und Gott befreit mich, indem er aufdeckt und sein Evangelium in meine Situation hineinspricht und sagt, du, ich habe einen Weg für dich. Du kannst raus aus diesem Gefängnis. Ich kann dich befreien. Ich kann deine Sünden vergeben. Ich kann das wegwischen, als ob es nie gewesen wäre, in die äußersten Ecken der Welt versenken. Es ist weg. Das spricht dir mir zu. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist mein Bedürfnis. Das muss ich jetzt hören in der Situation. Und das ist gut und richtig. Und gleichzeitig fordert er mich heraus und er gibt mir auch dazu die Kraft, das Leben wieder neu zu gestalten. Aus dem zu lernen, was ich da verbockt habe. Mich von ihm verändern lassen. Versteht ihr, das ist dein Wort, was meine Speise, so oft ich es empfing, immer wenn ich es empfing. Nicht nur dann, wenn ich Lust drauf hatte, sondern immer. Ich kenne Christen, die sagen, ich lese gar nicht mehr Bibel. Ich lese nicht mehr Bibel. Weißt du warum? Das ist so schwierig. Das fordert mich so unglaublich heraus. Da müsste ich mich ändern. Und das will ich nicht. Dann geht man in die Vermeidung. Dann liest man das Wort Gottes nicht mehr, setzt sich damit nicht mehr auseinander. Tja, man bleibt dann wie man ist. Man hat vergessen, dass Gott nur Gutes für uns im Sinn hat und dass er genau weiß, was jetzt dran ist und welche Speise im Moment nicht nur gut tut, sondern dran ist, damit du überlebst, damit du wachsen kannst. Das ist ein Unterschied. Und dann zweiter Gedanke. Gottes Wort ist immer ein Sendungswort, immer. Vielleicht kennt ihr den Hesekiel, war ein Zeitgenosse des Jeremia, auch so ein oller Prophet, und wurde damals von Gott aufgefordert, und das ist krass, er hält ihm eine Schriftrolle hin, heißt es, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede. Und da musste der Hesekiel diese Schriftrolle essen. Das ist bestimmt nicht lecker gewesen. Pergament, also kannst du auch versuchen, ein Buch zu essen. Kommt das Gleiche raus. Kannst mal versuchen, ob dir das bekommt. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede. Verinnerliche mein Wort, heißt das. Nimm es auf, iss es. Nimm es zu dir. Verdaue es, kau es durch. Und dann geh hin und rede. Rede von diesem Wort, was du da verinnerlicht hast. Und beide, Jeremia und Hesekiel, die stehen eigentlich vor der gleichen Situation, aber dem Hesekiel geht Gott hin und sagt, iss diese Schriftrolle und lass sie dir selbst zur Freude und zum Trost werden. Ja, erstmal ganz für dich persönlich darfst du es nehmen. Da hast du das Evangelium schon im Alten Testament. Da hast du es wirklich Evangelium. Und dann geh hin und sag es anderen weiter. Ich finde das ein ganz starkes Bild. Wenn das Wort Gottes für mich zur Quelle der Freude geworden ist, dann kann ich dieses Wort auch mit anderen teilen. Wenn ich für mich diesen Zuspruch des Wortes Gottes erfahren habe und weiß, ich bin sein Kind, ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott geliebt, dann kann ich auch mit anderen das Evangelium teilen und auch sie in diese Gewissheit des Glaubens einladen. Mich erinnert das auch immer wieder an unsere Abendmahlsfeiern. Da hören wir diese Worte, nimm hin und iss. Im Neuen Testament ist Jesus das lebendige Wort Gottes. Nimm hin und iss. Das hat für mich ganz viel zu tun mit der Barmherzigkeit Gottes, der ganz genau weiß, da gibt es Abschnitte, da gibt es Zeiten in meinem Glaubensleben, wo ich das nochmal so ganz handgreiflich, erfahrbar spüren muss, schmecken muss. Dass er mich versorgt mit seinem Wort, damit wir auch andere mit diesem Wort versorgen können. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr. Vielleicht habt ihr euch immer gewundert, warum dieser Psalmspruch da im Abendmahl auftaucht. Aber es ist genau das. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist und wohl dem, der ihn vertraut. Wenn ich das begreife und erfahre, dass Gott sich mir so zuwendet und mir das Brot des Lebens gibt, dann bin ich wieder befreit und kann anderen das Evangelium weitersagen. Und so ist auch immer ein Gottesdienst wie heute Morgen letztendlich eine Einladung. Nimm und iss. Und dann rede. Sag das weiter, was Gott dir gesagt hat. Sag weiter von dem, dass Gott Gutes tut. Gib's weiter. Du hast es doch erfahren. Du hast es doch erfahren, oder? Hast du es erfahren? Dann geh hin und rede. Naja, da könnte man Schluss machen, ne? Genau. Nein, noch nicht ganz. Denn das Ganze, ein Zwischenarm, das ist immer gut. Ja, das Ganze löst sich allerdings jetzt nicht nur positiv auf, muss man auch sagen. Das wird in unserem Text ja auch sehr deutlich. Dieser Satz, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, der muss ja auch durchgehalten werden. Durchgehalten gegen Widerstände, gegen Anfechtungen, gegen Zeiten des Leidens. Der gilt ja nicht nur in Hochzeiten, wenn es mir gut geht. So wie ein Eheversprechen nicht nur gilt, wenn es der Ehe gut geht, sondern gerade da, wo Krisen hineinkommen in die Ehe, wo es schwierig wird, da habt ihr in 55 Jahren erlebt. Ja, da brauchen wir den Zuspruch Gottes. Jetzt wird's ernst. Jetzt zeigt sich, auf wessen Fundament wir stehen. Dieser Satz muss durchgehalten werden. Gottes Worte als Sendungsworte, die können uns auch Schmerzen bereiten. Muss man ehrlicherweise zugeben. Schmerzen bereiten und auch vertiefen, gerade auf diesem Weg unseres Glaubens. Also wenn man diesen Vers so herausnimmt, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und diesen einen Satz, dieses eine Wort in den großen Zusammenhang des Alten und Neuen Testaments hineinstellt, dann habe ich bisher sogar alles richtig gesagt. Aber wenn ich jetzt Amen sagen würde, dann hätte ich was Wesentliches unterschlagen. Weil dieses Wort ist ja in einen ganz speziellen Lebenszusammenhang gesprochen worden. Wachstum im Glauben ist oft mit schmerzvollen Erfahrungen verbunden. Aber es zeigt sich auch, dass schmerzvolle Erfahrungen dazugehören, dass unser Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort gestärkt werden. Dass der Glaube Wurzeln schlägt, tiefer wird, der Glaube Tiefgang bekommt. Und wenn man den ganzen Text liest, ihr könnt das mal zu Hause machen, lest mal den ganzen Jeremia, habt mal in 3 Stunden durch, kein Problem. Jeremia 15 ansonsten, wer wenig Zeit hat, nur mal das Kapitel 15 lesen. Dann empfindet man fast körperlich diese Schmerzen, die Jeremia durchlebt haben muss. Man kann das total mitempfinden. So ehrlich und ernst schreibt er das. Wenn ein Mensch, der sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel sagt in Vers 10, wehe mir, warum hast du mich überhaupt ins Leben gerufen? Boah. Ab in die Psychiatrie. Der hat eine ganz schwere Depression. Der Selbstmordgedanke, der Suizidgefährdet. Wehe mir, warum hast du mich überhaupt ins Leben gerufen? Oder wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Ein Mann des Streites, ein Mann des Zankes für das ganze Land. Wow. Gut Deutsch, alle sind gegen mich. Ich kann manchmal so Politiker ganz gut verstehen, wisst ihr? Gerade so, die ganz an der Spitze stehen. Da wird ja viel gemotzt und gemault und was die nicht alles schlecht machen und die können ja gar nichts und alles geht schief und alles Idioten und was weiß ich was. Ist ja so, so muss man sich fühlen, ein Mann des Streites und ein Mann des Zankes. So gerade in der Anfangszeit der Corona-Zeit, ja, da mussten die Beschlüsse fassen, unsere Politiker, die haben echt nicht jedem geschmeckt. Oh, und dann geht's los. Und alle wissen es besser. Wir haben ja alle die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, so wie bei der WM haben wir 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Bei Corona hatten wir 80 Millionen Mediziner, die sich auskannten. Ne? Ist ja, so kann man sich aber fühlen. Vielleicht werden wir mal ein bisschen barmherziger auch an der Stelle mit unseren Politikern und denen, die viel Verantwortung auf den Schultern haben und oft darunter auch zusammenbrechen. Ein Mann des Streites, ein Mann des Zankes. Möchtest du das sein? Oder um es gendergerecht zu sagen, eine Frau des Streites und des Zankes? Möchtest du nicht sein? Jeder gegen dich ist. Wenn man vor Gott ausspricht, dann heißt es, er ist in den Grenzbereichen seines Lebens angekommen. Da geht nichts mehr. Und wisst ihr, das hier, was wir hier lesen bei Jeremia, ist meines Erachtens noch die überarbeitete Version, die abgeschwächte Version. Ich glaube, der hat noch viel mehr seinem Gott auch gesagt. Enttäuschung über seinen Misserfolg, seiner Verkündigung. Enttäuscht und zutiefst gebeutelt von den Nachstellungen, ja selbst seiner Verwandten. Selbst die Familie war hinter ihm her. Stell dir das vor. Die Landsleute. Da verzweifelt Jeremia an sich, aber nicht an Gott. Und es haut ihn hin und her und es tut einfach Seh und Weh und das Schmerz. Und wisst ihr, Jeremia schluckt das nicht einfach runter. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, weil ich mir das selbst auch empfehle. Nicht runterschlucken. Das ist das Blödste, was man machen kann. Runterschlucken. Das funktioniert überhaupt nicht. Weil je mehr du schluckst, desto weniger passt dann rein. Und irgendwann kommt's. Brauchst nicht ausführen. Versteck das nicht. Jeremia versteckt das auch nicht. Und versucht dann irgendwie auf eigene Faust durchzukommen, ne? Na, Männer sind Macher, brauchen wir nicht drüber reden, machen das jetzt. Und irgendwie kommen wir dann schon da durch, das ist so ein bisschen Mann sein hauptsächlich. Aber Frauen können das ganz gut. Nein, Jeremia geht einen ganz anderen Weg, er spricht das offen vor Gott aus. Er frisst den Schmerz der Enttäuschung nicht in sich hinein. Er lässt das raus, was ihm das Herz zerreißt. In Vers 17, 18 sagt er, nie saß ich im Kreis der Scherzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand, Gott, saß ich allein, weil du mich mit deinem Grimm erfüllt hast. Ich hatte keinen Spaß mehr am Leben. Und wenn die alle gelacht haben, ich war nie dabei. Ich war der Nerd, ich war Außenseiter. Warum ist mein Schmerz dauernd da und meine Wunde unheilbar? Sie will nicht heilen. Ja, du bist für mich wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, die nicht zuverlässig sind. Also die von außen flach aussehen, aber wenn du drauf gehst, dann säufst du ab, weil da irgendwas ein Loch war, wo du nicht gesehen hast. Blub, steht das Wasser bis da. Gott, so bist du. Und diese Sätze bringen ja das ganze Leiden zum Ausdruck in einer Zuspitzung, wo man sagen kann, du meine Güte, darf man denn so mit Gott reden? Darf man das? Wisst ihr, die Frage stellt sich für den Jeremia gar nicht. Er macht es einfach. Er sagt es einfach seinem Gott. Der denkt da gar nicht viel drüber nach. Die Freude über die erfahrene Nähe Gottes bewirkt in seinem Leben, dass er sich mit Haut und Haaren Gott verschrieben hat. Und dann schlägt das plötzlich um. Dann kommt er dahin, dass er sagen muss, deinetwillen bin ich verschmäht. Ich bin nach deinem Namen genannt. Ich habe deinen Willen gelebt. Hab genau das gemacht, was du mir aufgetragen hast. Obwohl ich ganz am Anfang gesagt habe, Gott, ich bin zu jung dafür. Ja, am Anfang des Jeremia sagt, ich bin zu jung dafür. Wisst ihr, ich habe es dir gleich gesagt. Ich kann es gar nicht, ich bin zu jung. Batsch. Du schuld. So reagiert Jeremia. Ich habe das weitergesagt, was du mir aufgetragen hast. Und jetzt bekomme ich Prügel ohne Ende. Wie gesagt, alle, die irgendwo mal Leitungsfunktionen haben oder hatten, die wissen genau, was ich meine. Das geht nämlich nicht hier rein. Das geht hier rein. Und da kann man noch so schön sagen, ja, das ist ja nicht persönlich gemeint, das ist ja nur, ja, so Kritik ist ja nicht persönlich. Doch. Oh doch. Das ist persönlich gemeint. Immer, jedes Mal. Du kannst es noch so schön verpacken, aber es ist immer persönlich gemeint, weil es nämlich hier reingeht. Auch wenn der andere das gar nicht wollte. Auch wenn er wirklich gedacht hat, es ist nicht persönlich gemeint. Ich will da gar nichts unterstellen. Und trotzdem geht es hier rein und nicht da rein. Versteht ihr, was ich meine? Wie es erlebt haben, die wissen es. Es ist also nur ein kleiner Schritt von der Freude am Glauben bis hin zum Schmerz. Zum tiefen Schmerz. Beides sagt und klagt Jeremia sein Gott. Und ein alter Ausleger, der alte Kirchenvater Augustinus, hat vor vielen, vielen hundert Jahren was dazu geschrieben. Nämlich das da. Wer zum Dienst Gottes herantritt, der muss wissen, dass er zu kälter gekommen ist. Er wird bedrängt und niedergetreten, zerstampft. Na klasse. Kälter, wisst ihr, die Älteren wissen es, für die Jüngeren, Kälter ist eine Weinpresse. Da werden die Trauben zerstampft. Früher hat man das so mit den Füßen gemacht, saubere Füße gewaschen, weiße Socken angezogen oder so. Und dann hat man die Trauben zerstampft. Und unten kam dann der Wein, also der Traubensaft raus. Das ist eine Kälter. Ja, später dann richtig mit einer Presse, alles runter. Aber ihr kennt das Bild. Die Trauben werden zertreten, zerstampft, zermatscht. Und unten kommt der Saft dann raus. Das hat Jeremia im Überfluss erlebt. Wer zum Dienst Gottes herantritt, der muss wissen, dass er zur Kälte gekommen ist. Das müsste man mal vor einer Leitungsteamwahl, müsste man das mal sagen. Ne? Das wäre schon fair. Ne? Also dann haben wir gar keinen mehr, der mitmacht. Ne? Oder Hauptamtlichen, bevor sie ihre Studien anfangen, mal sagen, ey, also pass auf, wenn du in den Dienst gehst, dann weißt du, wirst zerstampft im Dienst. Dann ist ja echt die Frage, wer wird das noch machen? Also wer wäre so blöd, das zu tun? Augustinus hat aber noch weitergeschrieben. Das ist nur der Teil des Zitats, geht nämlich weiter. Aber nicht, um in dieser Welt zugrunde zu gehen, sondern um hinüberzufließen in die Weinkammern Gottes. Das musst du jetzt auf der Zunge mal zergehen lassen. Aber nicht, um in dieser Welt zugrunde zu gehen. Das ist nicht Gottes Absicht, dass wir zugrunde gehen. Oft sind wir selber dran schuld, wenn wir zugrunde gehen. Das muss man dazu auch sagen. Also manche treiben sich selbst in den Burnout. Könnten das vermeiden. Durch gewisse Strategien kann man das. Aber Gottes Absicht ist es nie, dass wir in dieser Welt zugrunde gehen. Nie. Das ist so, dass wir zur Kälte kommen, ja. Aber wir gehen nicht in dieser Welt zugrunde. Und dann hat er so ein ganz altes Bild benutzt, was für uns heute vielleicht fremd ist. Ich denke, die Zielrichtung ist aber klar. Sondern um hinüberzufließen in die Weinkammern Gottes. Das ist das Ziel. Aus dem Kälte, aus dem Druck in die Weinkammern Gottes. Und der Wein, das ist auch so ein altes Symbol aus der Bibel. Wein ist immer was Tolles. Was richtig lecker. Ja, der Kelch, der überfließt. Er glaubte, da war Orangensaft drin. im Leben liegt. Da ist Wein drin. So, was trinken wir beim Abendmahl? Wein. Das war das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat. Wasser zu Apfelsaft. Nee, Wein. Wein. Wein ist was Wertvolles, ja. Da steckt Arbeit drin. Da muss erst gekeltert und gestaut. Und da wird's gelagert und muss man aufpassen, dass nicht zu sehr gärt. Und weiß der Kuckuck alles, was man aufpassen muss. Und am Ende kommt da richtig was Feines raus. Ein richtig leckeres Produkt. Gott lässt uns nicht los. Wir werden hinüberfließen. Gott hält durch. Und er hält uns fest dabei. Denn ich bin ja, schreibt Jeremia, nach seinem Namen benannt. Und diese Zusage wird dann für uns zum Trost. Es ist vielleicht eine Zusage, die mir vielleicht immer wieder neu zugesprochen werden muss, als ein Wort Gottes, das mir auch persönlich gilt. Also in der Tiefe, wenn Schmerzen, wenn Leid, wenn Krankheit, wenn Misslingen, Widerstand und Verleumdung so den Alltag bestimmen wollen, in die Tiefen des Lebens zu entdecken, wie sehr ich von diesem Wort lebe. Und gerade dann, wenn ich in solch tiefen Erfahrungen angesiedelt bin, dann merke ich, wie sehr ich gehalten werde von dem Wort, das Gott mir zuspricht. Und aus den Tiefen der Anfechtung merke ich, dass ich von diesem Wort tatsächlich leben kann. Dass Gott mir in ganz bestimmten Situationen, auch durch andere Menschen, zuspricht, weil ich es selbst fast nicht mehr glauben kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das gegenseitig auch zusprechen. Und so wird es immer Zeiten geben, da werde ich das Wort des Propheten, dein Wort wird meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, da werde ich dieses Wort laut heraussagen und andere dazu einladen. Und dann wird es aber auch Zeiten geben, in denen ich sehr leise diesen Vers Buchstabe für Buchstabe durchgehe und ich bleibe dennoch dabei. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.